Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Barbara Weber.
Nun auch die Ortschaft Heiligenblut in Kärnten. Abgeriegelt seit heute Morgen.
We instituted sweeping travel restrictions on China. We will be suspending all
travel. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie führt Deutschland an seinen Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und
die Polizei kontrolliert sämtliche Zufahrtsstraßen.
I have just informed our G7 partners to introduce temporary restriction on non-essential travel to the European Union.
Geschlossene Grenzen, unterbrochene Lieferketten, Politik im Ausnahmezustand. Corona schien im Frühjahr das Ende der Globalisierung einzuläuten. Zudem zeigte eine repräsentative Umfrage im Mai, dass über 57% der befragten Bundesbürger Globalisierung kritisch sieht. Das ließe sich jetzt als einmaliger Ausrutscher abtun. Doch im langfristigen Trend vergrößert sich die Zahl der Skeptiker. Globalisierung. Chancen und Grenzen internationaler Beziehungen und ökonomischer Verflechtungen. Das ist unser Thema heute. Und das erwartet Sie im Einzelnen. Märkte erobern und abschotten. Die Geschichte der Globalisierung in der Neuzeit. Nationalstaat versus Multilateralismus. Antworten der Politik auf die Corona-Krise. Wir fragen, was die US-amerikanische Außenpolitik unter Donald Trump für uns bedeutet und welche Lehren die Wirtschaft aus der Krise gezogen hat. Liu Shiji, Professor für Geschichte an der Wuhan-Universität, diskutierte im Yale Center Peking vor 4 Wochen mit der Historikerin Valerie Hansen, Professorin in Yale. Das Thema: Das Jahrtausend, als die Globalisierung begann. Das neue Buch von Valerie Hansen. Warum sie per Skype mit ihrem chinesischen Kollegen über das Thema spricht? Ein Grund mag sein, dass die Akteure der Globalisierung im Jahrtausend nicht nur Wikinger Nordeuropas waren, nicht nur die Bewohner Nord-, Mittel- und Südamerikas, Afrikas und des Mittleren Ostens. Nein, es waren auch Chinesen auf der legendären Seidenstraße, übrigens schon einige Jahrhunderte vorher. Richtig in Schwung kam die Globalisierung aber erst in der Neuzeit. Deshalb beginnt Andreas Beckmann seinen Rückblick mit dem frühen 20. Jahrhundert.
The tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange.
Als die amerikanische Wochenschau am 25. Oktober 1929 über den Massenansturm verängstigter Sparer auf die New Yorker Börse berichtete, war noch nicht erkennbar, dass dieser schwarze Freitag der Beginn einer Weltwirtschaftskrise sein würde und gleichzeitig das Ende der ersten Globalisierung einläutete. Die hatte bis dahin der Welt ein nie gekanntes ökonomisches Wachstum beschert, sagt Nikolaus Wolf, Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Humboldt-Universität Berlin. Den Beginn dieser ersten Globalisierung datiert er auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Der Hintergrund ist, dass in dieser Zeit es vor allem zu technologischen Veränderungen kam, Stichwort Eisenbahn, Stichwort Dampfschifffahrt, die mindestens genauso wichtig war wie die Eisenbahn. Und diese technologischen Veränderungen haben dazu geführt, dass es sich lohnte, auch billige Güter, die keinen hohen Wert pro Gewichtseinheit haben, wie beispielsweise Getreide oder Baumwolle, um die ganze Welt zu schicken.
Diese neuen Transporttechnologien erlaubten eine weltweite ökonomische Arbeitsteilung.
Eine Spezialisierung Europas auf industrielle Produkte und eine Spezialisierung von peripheren Gebieten, beispielsweise im russischen Zarenreich, auch Südosteuropa, aber auch in Asien, auf landwirtschaftliche Produkte.
Was Europas Industrie vor allem brauchte, waren billige Arbeitskräfte. Die fand sie in den armen Vierteln zu Hause. Sie suchte sie aber auch in entlegenen Teilen der Welt.
Afrika hat über die ganze Geschichte der Sklaverei zwangsweise Menschen exportiert. Und das war ein wichtiger Mechanismus, um auch die Industrialisierung voranzutreiben, weil diese Sklaven wiederum sehr billige Arbeitskräfte waren, um wichtige Vorprodukte zu produzieren und dann die Preise für diese Vorprodukte billig gehalten haben. Das Stichwort hier ist die Baumwolle, die natürlich für den Beginn der Industrialisierung in Europa eine große Rolle gespielt haben.
Diese erste globale Weltwirtschaftsordnung ließ Großbritannien und später vor allem Frankreich und Deutschland zu industriellen Großmächten aufsteigen, die immer heftiger um die Vorherrschaft in Europa rangen. Als ihre Konflikte im Ersten Weltkrieg eskalierten, zeigte sich, dass es für eine Globalisierung mehr braucht als technologische Voraussetzungen, erklärt Ulrich Menzel, emeritierter Professor für internationale Politik an der Uni Braunschweig.
Dann bedarf es zweitens der Sicherheit auf den Routen der Globalisierung, aber auch der Rechtssicherheit des Eigentums im Ausland. Es muss ein internationales Kredit- und Versicherungswesen geben. Und dann muss es schließlich mächtige Akteure geben, die bereit und in der Lage sind, das alles auch um- und durchzusetzen.
Nach dem Ersten Weltkrieg konnte Großbritannien diese Rolle nicht mehr ausüben. Und auch die neue Weltmacht USA war politisch und militärisch darauf noch nicht vorbereitet. Ihre Banken pumpten aber große Mengen Kapital in die Weltwirtschaft, sodass die erste Globalisierung in den 20er Jahren noch einmal eine Blüte erlebte, bis sie am Schwarzen Freitag zusammenbrach. Daraufhin schotteten alle Länder ihre Märkte nach außen ab. Es folgte der Zweite Weltkrieg, aus dem die USA als eindeutige Weltmacht Nummer 1 hervorgingen.
Sie haben durch Marshallplanhilfe zum wirtschaftlichen Wiederaufbau der ehemaligen Kriegsgegner beigetragen, sodass Globalisierung wieder an Fahrt aufnehmen konnte.
Die Grundlage dafür war bereits 1944 im Abkommen von Bretton Woods gelegt worden, durch das alle Währungen in ein fixes Wechselverhältnis zum Dollar gesetzt wurden. Der Dollar wiederum wurde fest an Gold gebunden. Damit war wieder eine Basis für einen stabilen Welthandel gelegt. Und tatsächlich begann auch ganz langsam eine zweite Globalisierung. Sieht man von den Ölimporten aus dem Mittleren Osten ab, wurden Asien, Afrika und Lateinamerika darin zunächst kaum eingebunden. Europa öffnete sich zögerlich.
Rom, im Kapitol schlug eine europäische Stunde. Unter die Verhandlungen über die Bildung eines gemeinsamen Marktes und die europäische Atomgemeinschaft wurde der Schlusspunkt gesetzt.
Die im März 1957 gegründete EWG ermöglichte in Westeuropa einen zollfreien Handel. Das kurbelte in allen Mitgliedsländern die Exportwirtschaft an. Weil ihre Währungen durch Bretton Woods aber weiterhin gegenüber dem Dollar niedrig bewertet wurden, konnten die Europäer auch die Ausfuhren in die USA steigern. Als die amerikanische Handelsbilanz dauerhaft ins Minus drehte, kündigte Präsident Nixon im Sommer 1971 das Abkommen.
I have directed the Secretary of the Treasury to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold.
Das von Nixon angekündigte neue Weltwährungssystem kam bis heute nicht. Einige europäische Staaten experimentierten mit einem eigenen Wechselkursverbund, der aber krisenanfällig blieb. Gleichzeitig wurden weltweit die Grenzen für Güter und Dienstleistungen wie für Kapital immer weiter geöffnet, auch in Asien, Afrika und Lateinamerika. Die Länder dieser Kontinente wurden seit den späten 60er Jahren zu Lieferanten günstiger Rohstoffe und Industriewaren. Allein Osteuropa stand weiter abseits. Die sozialistischen Länder hatten sich mit dem 1949 gegründeten Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, kurz COMECON, ein eigenes, gegenüber dem Westen abgeschottetes System von Globalisierung geschaffen, berichtet Nikolaus Wolf.
Beispielsweise hat die DDR sich auf Industrieprodukte spezialisiert und sehr erfolgreich dann eben auch in den ganzen COMECON-Staaten ihre Waren abgesetzt.
Die CSSR und Ungarn spielten eine ähnliche Rolle. Rumänien und Bulgarien lieferten Agrarprodukte und die Sowjetunion vor allem Rohstoffe.
Zunächst mal muss man festhalten, dass diese sozialistische Globalisierung einige Jahrzehnte wirklich erfolgreich war und es auch ein echtes Wirtschaftswachstum gab, eine Verbesserung im materiellen Lebensstandard, übrigens auch in anderen Bereichen, im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, enorme Fortschritte, sodass da tatsächlich Osteuropa und die Sowjetunion und auch Teile von Asien in dieser Zeit enormen aufgeholt haben gegenüber anderen Teilen der Welt.
Doch diese Fortschritte blieben auf den Bereich der Sozialpolitik beschränkt. Den sozialistischen Ländern fehlten die Mittel, um ihre Industrie stetig zu modernisieren. Und weil ihre Produkte im Westen kaum Absatz fanden, konnten sie auch nicht genug Devisen erwirtschaften, um von dort leistungsfähige Maschinen zu importieren. 1989 waren sie wirtschaftlich ausgelaugt. Allein China schaffte einen Neustart, indem es einzelne Märkte liberalisierte, vor allem aber frühkapitalistische Ausbeutungsmethoden mit staatlicher Wirtschaftslenkung kombinierte. Osteuropa öffnete sich dem freien Markt. Das führte einerseits zu Massenarbeitslosigkeit. Andererseits entstanden jetzt auch hier konkurrenzfähige, marktorientierte Unternehmen, die sich in ein weltweites Netz von Produktions- und Lieferketten integrierten. Nikolaus Wolf sieht so die zweite Globalisierungswelle vollendet.
Dominiert ist diese zweite Globalisierung von einer sozusagen Spezialisierung innerhalb der Industrie und sogar innerhalb von Unternehmen. Wir sehen ein neues Phänomen und das ist die Entstehung von Multinationals, von multinationalen Unternehmen, die quasi die Globalisierung in dem Rahmen ihres eigenen Unternehmens machen und versuchen, einzelne Produktionsschritte in das Land zu verlagern, in dem diese Produktionsschritte jeweils am kostengünstigsten umgesetzt werden können.
Sie eröffnen und schließen Produktionsstandorte überall auf der Welt. Gleichzeitig schicken Banken und Finanzdienstleister ihr Kapital in Windeseile rund um die Erde. Damit waren sie erfolgreich, bis im September 2008 in New York die Lehman Brothers Bank zusammenbrach und als Folge das globale Finanzsystem, wie schon 1929, vor dem Kollaps stand.
Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind, auch dafür steht die Bundesregierung ein.
Politiker wie Angela Merkel verhinderten, dass es zu einem neuen schwarzen Freitag kam, der das Ende auch der zweiten Globalisierung bedeutet hätte. Doch die Finanzkrise ist bis heute nicht ausgestanden. Nicht nur deshalb, betont Ulrich Menzel, wächst die Kritik an der Globalisierung. Schließlich heizt ein grenzenloses Wachstum die Erde immer weiter auf. Gleichzeitig treiben politische und ökonomische Perspektivlosigkeit immer mehr Menschen in die Flucht. Seit sich 2015 Millionen von ihnen nach Europa aufmachten, wachsen auch hierzulande die Zweifel an offenen Grenzen.
Dass es nicht nur um internationale Arbeitsteilung, nicht nur um Finanztransfers geht, sondern dass eben hier auch Menschen sich in Bewegung setzen, dass auch das ein Teil von Globalisierung ist, ist ein neuer Aspekt gewesen. Das alles zusammen hat jetzt eben dazu geführt, dass die Globalisierungskritik auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.
Die Geschichte der Globalisierung in der Neuzeit. Hintergründe von Andreas Beckmann.
Politisch ist die größte Herausforderung eigentlich, dass man Politik machen muss in einer Situation, in der man die passenden Antworten noch nicht weiß, dass man sie tatsächlich erst herausarbeiten muss.
Meint Theresa Coloma-Beck, Professorin für Soziologie an der Universität der Bundeswehr München.
Die Politik muss sozusagen Entscheidungen treffen unter Bedingungen, die man soziologisch als experimentalistisch bezeichnen könnte. Also man muss etwas entscheiden und unter Umständen wird man nach einigen Monaten zu dem Schluss kommen, eine andere Entscheidung wäre besser gewesen. Man wird aber manchmal auch zu dem Schluss kommen, es war genau die richtige Entscheidung.
Plötzlich ging alles ganz schnell. Ausgangssperren, Versammlungsverbote und die Schließung von Schulen, Geschäften, Restaurants und Konzertsälen. Ein beispielloser Vorgang. Und auch wenn inzwischen viele Maßnahmen wieder aufgehoben und gelockert wurden, sind die Folgen für Politik und Wirtschaft noch nicht absehbar. Nach einem halben Jahr Leben mit dem Coronavirus stellt sich die Frage, wie ist das politische Krisenmanagement der Regierung zu bewerten? Und was ergibt sich daraus für die Zukunft? Eva-Maria Götz berichtet.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Corona-Krise führt in Europa zu immer mehr Einschränkungen im Reiseverkehr. Am Mittag schloss Dänemark seine Grenzen für Ausländer. Polen wird in der Nacht folgen.
Europa im Frühjahr 2020. Seit 2 Monaten breitet sich das neuartige Coronavirus rund um den Globus aus. Am 11. März erklärt die Weltgesundheitsorganisation WHO die Krankheit Covid-19 offiziell zu einer Pandemie.
Wir haben ja zum einen gesehen, dass es reflexartig einen Rückzug gegeben hat auf die Nationalstaatlichkeit.
Erinnert sich der Politologe Frank Decker, Professor am Institut für politische Wissenschaft und Soziologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
Die Herausforderung bestand natürlich darin, in einer Kombination im Grunde von nationalem, aber eben auch weiterhin transnationalem, internationalen Regieren, diese Krise, die eine globale Krise ist, in den Griff zu kriegen.
Eine der Konsequenzen: Die Schengener Abkommen über die Durchlässigkeit von Binnengrenzen werden außer Kraft gesetzt. Die Grenzübergänge nach und nach dicht gemacht. Der internationale Flugverkehr kommt annähernd zum Erliegen. Plötzlich ist jedes Land wieder ganz auf sich alleine gestellt.
Wir müssen uns in der Frage ehrlich machen, auch in Europa. Die Demokratie hat ihre Basis, ihre legitimatorische Basis nach wie vor im Nationalstaat.
Ich meine, wir leben in einer europäisierten und globalisierten Welt, da gibt es überhaupt keine Frage.
Sagt dazu Michael Zürn, Professor für internationale Beziehungen an der Freien Universität Berlin und Direktor der Abteilung Global Governance am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Daraus folgt ja aber nicht, dass zwingend immer die europäische oder globale Lösung die richtige ist. Ich glaube, es gab funktionale Gründe, vernünftige Gründe zu sagen, es bedarf jetzt auch nationaler Maßnahmen, wo die Infektionsrate am höchsten war, wo die Ausbreitung am höchsten war.
Es seien eher pragmatische und keine per se antieuropäischen Gründe gewesen, die das Handeln der deutschen und der übrigen europäischen Regierungen bestimmt habe.
Wir haben unterschiedliche Gesundheitssysteme, wir haben unterschiedliche Altersstrukturen. Das macht es eben auch notwendig, dass sozusagen auf die lokalen Begebenheiten spezifisch hin reagiert wird.
Es hat aber auch deutlich gemacht, dass sozusagen manches Bekenntnis dazu, dass man in einem gemeinsamen Boot sitzt, sei es jetzt auf der ganzen Welt oder sei es in Europa, offenbar mit vielen Einschränkungen versehen ist in der politischen Praxis.
Gibt dagegen der Historiker Andreas Fahrmeier, Professor für neuere Geschichte an der Goethe-Universität Frankfurt, zu bedenken.
Dass eben der Nationalstaat doch, lange totgesagt, letztlich in solchen Situationen offenbar die einzige handlungsfähige Einheit ist.
Und er stellt die Frage:
Wieso ist es in dieser Pandemie eigentlich anders? Also wieso war es in vorherigen Pandemiesituationen oft so, dass entweder das als globales Problem gesehen wurde, dem man global beikommen muss, oder als ein regionales Problem sozusagen einzelner Ausbruchsepizentren?
Eine mögliche Antwort könnte sein:
Es gelingt viel schneller, Erreger zu identifizieren, und dann kann man sozusagen ihre Ausbreitung ja en Detail nachvollziehen. Gleichzeitig sind die Erwartungen an die Medizin zumindest in manchen Bereichen sehr hoch. Das heißt, die Erwartung ist, man muss schnell dieser Krise Herr werden können. Sowas wie Erklärungen, die wie noch bei der Pest irgendwie auf gottgewollte Schicksalsschläge hinauslaufen, sind weder populär noch vermittelbar.
Doch nur kurz nach Schließung der Grenzen wurde deutlich: Zwar gelang es den einzelnen Ländern durch Abriegelungen nach außen und durch das beispiellose Herunterfahren des öffentlichen Lebens im Inneren, die Pandemie zu verlangsamen, wenn auch mit höchst unterschiedlichen Totenzahlen. Aber man stellte auch fest:
Die Ressourcen der Gesundheitssysteme sind begrenzt.
Schutzkleidung, Masken, bestimmte Medikamente, Dinge, die plötzlich in großen Maßen gebraucht wurden, waren nicht oder nicht in ausreichender Menge vorhanden. Und hergestellt werden sie schon lange nicht mehr in Deutschland und nicht einmal mehr in Europa.
Wir haben eine Europäische Union, die hoch interdependent ist.
Resümiert Christian Kreuder-Sonnen, Professor für Politikwissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Interdependenz, also wechselseitige Abhängigkeit, garantiert allerdings noch nicht, dass man sich in der Krise hilft. Kreuder-Sonnen sucht die Erklärung für die nationalen Alleingänge im Vergleich mit anderen Krisen, die die Europäische Union in den letzten Jahren relativ gut überstanden hat.
Wir haben ja gesehen, in der Euro-Krise hatten wir eine grenzüberschreitende Krise, die letztlich zu mehr Integration geführt hat, wenngleich natürlich sehr einseitig politisch getrieben und zu hohen Kosten für einzelne Akteure. Aber hier war eben die Krise systemisch. Es hat sich so dargestellt, dass wenn ein Akteur fällt, ja, wenn Griechenland zum Beispiel fällt, dann fallen alle.
Die sogenannte Flüchtlingskrise 2016 wurde dann schon als viel weniger systemisch wahrgenommen. Auch da kam es bereits zu Grenzschließungen. Abschottung galt plötzlich auch im Schengen-Raum als probates Mittel.
Ja, und das, denke ich, ist auch in der Corona-Krise passiert, dass sozusagen in dieser ganz kritischen Krisensituation die Wahrnehmung war, unser Gesundheitssystem hängt nicht von anderen Gesundheitssystemen ab, sozusagen. Also wenn das Gesundheitssystem in Italien abschmiert, um es mal ganz drastisch auszudrücken, dann hat damit das deutsche Gesundheitssystem noch kein großes Problem.
Doch auch das war letzten Endes eine Fehleinschätzung. Ohne internationale Solidarität geht es nämlich doch nicht.
Da sieht man jetzt, dass im Bereich der Wirtschaft das natürlich doch wieder zum systemischen Problem erklärt wurde und deshalb dann beim Wiederaufbaufonds auch Solidarität wieder großgeschrieben wurde. Ja? Und man gesagt hat, oh, hier müssen wir aber zusammen agieren, weil da der Wohlstand Italiens und anderer Länder eben auch den Wohlstand Deutschlands und Frankreichs betrifft.
Doch wie sieht es aus mit unseren Beziehungen über Europa hinaus? Was haben die letzten 6 Monate da verändert?
Ganz konkret war die Globalisierung unterbrochen. Man konnte im Frühjahr nicht reisen. Weder europäisch noch global.
Der Historiker Andreas Fahrmeier. Doch vielleicht lehrt uns diese Krise auch, Globalisierung einmal anders zu denken, meint Theresa Coloma Beck, Professorin für Soziologie an der Universität der Bundeswehr München und Senior Research Fellow am Hamburger Institut für Sozialforschung. In ihrer Forschungsarbeit steht der Begriff Globalisierung dafür,
sich für sozusagen Prozesse globaler Vernetzung auch im Sinne von Erfahrungs- und Wahrnehmungs- und Beobachtungsprozessen zu interessieren. Also Globalisierung nicht nur an Momente zu binden, wenn irgendetwas sich um den Globus herum bewegt, egal ob es jetzt Daten sind oder Menschen oder Güter, sondern Globalisierung auch etwas zu verstehen, das mit Bewusstsein zu tun hat, also damit, dass Menschen ihr eigenes Leben in den Horizont einer Welt gestellt sehen. Und insofern ist es schon ein Höhepunkt von Globalisierungsdynamiken, weil öffentliche Aufmerksamkeit weltweit sich auf ein und dasselbe Thema fokussiert.
Woraus allerdings nicht folgt, dass gerade weltweit Menschen gleiche oder ähnliche Erfahrungen machen, sondern nur, dass wir weltweit und zeitgleich mit dem gleichen Problem konfrontiert sind, auch wenn wir unterschiedliche Möglichkeiten und Methoden haben, damit umzugehen.
Jeder muss in seinem eigenen Leben sich fragen, wie will ich mit dieser Gefahr umgehen, mit dieser Möglichkeit? Und dann fangen die Leute an, ihren Alltag zu verändern.
Für die internationale Politik folgt daraus,
dass durchaus auch in der Politik nochmal neu thematisiert wird, wie müssen wir die Welt eigentlich denken, damit wir ja, uns vor dieser Art von Katastrophen oder Krisen in der Zukunft schützen können. Und gleichzeitig auf der anderen Seite natürlich ein klares Bewusstsein dafür, dass ein Virus sich überhaupt nicht für staatliche Grenzen interessiert, auch wenn das die Grenzen staatlicher Handlungsmöglichkeiten sind und deshalb irgendwie internationale oder transnationale Zusammenarbeit ja noch wichtiger wird.
Ich glaube, das haben wir gar nicht so richtig auf dem Schirm, was es bedeuten wird, wenn sich die Pandemie eben auch auf die Entwicklungsgesellschaften ausdehnen wird.
Meint dazu der Bonner Politologe Frank Decker.
Sie ist ja bisher vorwiegend ein Problem der fortgeschrittenen, prosperierenden Gesellschaften gewesen. Also da werden wir eine dramatische Verschärfung bekommen mit nicht absehbaren Folgen bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen.
Doch leider fällt die Pandemie in eine Zeit, in der multilaterale Organisationen, die die Aufgabe haben, den internationalen Frieden und die Versorgung weltweit aufrechtzuerhalten, sowieso unter Druck stehen, meint Christian Kreuder-Sonnen, der an der Universität Jena über solche Organisationen forscht.
Corona hat, glaube ich, bestimmte Tendenzen und Prozesse verstärkt und beschleunigt, die schon unterwegs waren in der globalen Ordnung und in der Veränderung der globalen Ordnung. insbesondere das Verhalten der US-Regierung unter Donald Trump, sich aus multilateralen Interaktionen zurückzuziehen, keinen globalen Führungsanspruch mehr zu stellen und alles, was multilateral ist, letztlich abzulehnen.
China hingegen, das mit einem derart rigiden Lockdown einzelner Regionen auf die Pandemie reagiert hatte, wie das wohl nur in einer Diktatur möglich ist, spielt in internationalen Organisationen wie beispielsweise der Weltgesundheitsorganisation eine immer größere Rolle.
Dahinter steckt, sich in den bestehenden internationalen Organisationen neue, größere Machtpositionen zu erarbeiten, um darüber innerhalb unseres bestehenden Institutionensystems mehr Einfluss ausüben zu können. Und dieser Prozess, das ist etwas, wo für Deutschland und Europa sichtbar geworden ist, dass sich Dinge verschieben und dass man selber vielleicht gar nicht so richtig Teil dieses Prozesses ist. Dass hier mehr eigene Energieleistung und mehr Aktivität notwendig ist, um diesen Zug nicht zu verpassen, der hier gerade startet.
Immerhin hat man in den Demokratien Europas trotz der hohen Anzahl von Toten und der noch nicht absehbaren wirtschaftlichen Folgen die Corona-Krise politisch und strukturell gut bewältigt. Bisher zumindest. Michael Zürn.
Es gibt natürlich zunächst mal den kurzfristigen Effekt, den wir überall gesehen haben, dass eben weil es die Stunde der Exekutive ist, die Menschen sich hinter ihrer Regierung versammeln. Wir haben dann einen mittelfristigen Effekt, den wir derzeit sehr gut beobachten können, nämlich, dass die Menschen schon wahrnehmen, dass das Krisenmanagement in unterschiedlicher Qualität erfolgt ist. Und da scheint mir schon ein relativ klares Muster zu sein, dass insbesondere die autoritären Populisten an der Macht, dass die im Schnitt sehr, sehr schlecht abgeschnitten haben. Das führt dazu, dass wir in diesen Ländern die Situation haben, dass dort die Zustimmungswerte der Regierungen zurückgegangen sind, während sie in vielen Demokratien, jetzt insbesondere auch in Deutschland, wo man den Eindruck hat, dass das Krisenmanagement einigermaßen erfolgreich war, zumindest in der Mehrheit diesen Eindruck hat, dass wir dort bessere und höhere Zustimmungswerte haben.
Doch das ist nur ein Zwischenstand. Denn wenn nun innerhalb Deutschlands und Europas die soziale Schere noch weiter auseinandergehe, dann könne die Stunde der Populisten schlagen. Für den Direktor des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung ergibt sich daraus, dass allein schon, um soziale Ungleichheit abzufedern, die Globalisierung auch in Zukunft die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen bestimmen wird.
Wenn wir über die Globalisierung reden, wird eine Folge dieser lang anhaltenden Krise sein, dass wir sozusagen unter großem Kostendruck stehen und dass dieser Kostendruck eben dann auch dazu führt, dass man überlegen muss, wie kann man kostengünstig produzieren, wie kriegt man die Güter günstig her. Und das ist natürlich der Grund, weshalb es zur Globalisierung gekommen ist. Und deswegen lässt sich eigentlich auch kaum erwarten, dass, wenn wir einen hohen Kostendruck haben, dass dann die Globalisierung zurückgeht.
Innerhalb von Europa habe man seine Lehren gezogen und wolle zurück zu mehr gemeinsamer Politik.
Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass diese Krise einen Schub gebracht hat für die europäische Integration. Denn sie hat zu nichts weniger mit beigetragen als zu einer Kehrtwende der Deutschen in der Europapolitik.
In Sachen Schuldenaufnahme als Krisenfolgenbewältigung habe sich Deutschland, so meint Frank Decker, auf Frankreich, Spanien und Italien zubewegt und damit der Union eine gemeinsame Perspektive gegeben. Doch Probleme wie die weltweite Armut und die Migration, die Europa direkt betrifft, Spannungen mit und zwischen Russland, China und den USA sowie die drohende Klimakatastrophe wurden von der Corona-Pandemie nur kurz in den Hintergrund gerückt und werden das politische Geschehen bestimmen, wenn die Pandemie für diesmal überwunden ist. Frank Decker hat auch Hoffnung.
Wenn wir das Beispiel des Klimaschutzes nehmen, das ist, wenn nicht die zentrale Herausforderung des globalen Regierens in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Man könnte vermuten, dass jetzt, wo die Wirtschaft eingebrochen ist, es doch hauptsächlich darum gehen muss, die Wirtschaft wieder in Gang zu kriegen mit konjunkturellen Maßnahmen und dass darüber der Klimaschutz eher auf der Strecke bleibt. Es könnte aber auch im Gegenteil sein, dass man gerade jetzt die Krise nutzt, um verstärkt auch öffentliche Investitionen, die wir ja tätigen müssen, dass wir die im Bereich des Klimaschutzes tätigen und damit im Grunde dem Klimaschutz befördern.
Informationen von Eva-Maria Götz über die Antworten der Politik auf die Corona-Krise. Auch Andreas Fahrmeier ist im Beitrag zu Wort gekommen. Heute erschien sein aktuelles Buch Deutschland – Globalgeschichte einer Nation, verlegt bei C.H. Beck. Schon früh hat sich der amtierende amerikanische Präsident Donald Trump in Bezug auf die Globalisierung geäußert und unmissverständlich klargemacht, dass ab jetzt die Devise America First gelte. Inzwischen ist ja fast in Vergessenheit geraten, dass es die USA waren, die seit dem Zweiten Weltkrieg in der westlichen Welt ein Ordnungssystem etabliert haben, das auf den Prinzipien Demokratie, Marktwirtschaft und Multilateralismus beruhte und auf Institutionen wie der NATO, dem Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen, kurz GATT. Stefan Bierling, Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg, hat sich in seinem aktuellen Buch America First – Donald Trump im Weißen Haus unter anderem mit der US-Außenpolitik beschäftigt. Ihn fragte ich vor der Sendung, was für ihn die wichtigste Erkenntnis aus der Beschäftigung mit Donald Trump in Bezug auf die Außenpolitik ist.
Trump hat das Land in einer schweren außenpolitischen Lage übernommen. Der Aufstieg Chinas, die Aggression Russlands, Fehler der USA wie der Irakkrieg haben die USA geschwächt und haben auch die innenpolitische Zustimmung zur Außenpolitik, zu einer aggressiven oder interventionistischen Außenpolitik doch zusammenschmelzen lassen. Trump ist sozusagen die Verkörperung dieser Abwendung von der Welt, dieser Abwendung von Interventionen, wie wir sie unter Obama gesehen haben, wie wir sie unter Bush gesehen haben. Und er will mit Isolationismus und Unilateralismus Amerika allein wieder zu einer mächtigen Nation auf dem Planeten machen.
Dazu gehört aber auch, dass er bilaterale Verträge abschließt oder, wenn wir einen Blick nach Nahost wenden, dann doch zu Kooperationen, aktuelles Beispiel, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Israel kommt. Wie beurteilen Sie das? Er feiert das ja als historischen Durchbruch.
Bei Trump hat alles transaktionalen Charakter, also geschäftlichen Charakter. Er behandelt jene Staaten gut, die ihm entgegenkommen, vor allem im wirtschaftlichen Bereich, jene schlecht, von denen er glaubt, dass sie die USA über den Tisch ziehen. Das sehen wir auch im Mittleren und Nahen Osten. Seine erste Auslandsreise führte ihn ja nach Saudi-Arabien. Zum einen, weil Saudi-Arabien ein alter Verbündeter ist, das Obama nicht sonderlich gut behandelt hat. Zum anderen allerdings, weil Saudi-Arabien der größte Waffenkäufer der USA ist. Was wir im Moment sehen an Entwicklungen, ist insgesamt positiv. Natürlich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und zwei kleinen arabischen Staaten ist gut. Aber das ist im Grunde nur die Kulmination einer langfristigen Entwicklung. Beide Seiten, Israel wie die arabische Welt, sieht im Iran die große Herausforderung, die große Bedrohung und hat panische Angst vor einem mit Atomwaffen bestückten Iran. Er hat das Schicksal der Palästinenser in diesem ganzen Deal hinten runterfallen lassen.
Also das heißt, wir sind weiter entfernt denn je von einer Zwei-Staaten-Lösung.
Die ist mehr oder weniger von Trump in die Schublade geschoben worden. Er hat ja im Grunde den Annexionsplan von Netanyahu unterstützt, der jetzt auch wieder auf Eis liegt. Aber im Grunde können sich die Palästinenser, wie auch bei früheren Friedensverträgen, als übergangen betrachten.
Manchmal fühlt sich auch die EU so ein bisschen übergangen. Was hat sich aus Ihrer Perspektive verändert in den letzten Jahren?
Traditionell waren die amerikanisch-europäisch-deutschen Beziehungen im Grunde das engste Verhältnis, das beide Nationen außerhalb ihres eigenen Staats oder Staatensystems gepflegt haben. Aber diese Beziehung ist im Grunde schon mit dem Ende des Kalten Krieges abgekühlt. Das haben wir schon gesehen unter Clinton, das haben wir gesehen unter Bush, das haben wir gesehen unter Obama. Trump treibt die ganze Entwicklung natürlich nochmal auf eine Spitze. Es zeigt, Amerika wendet sich ab von Europa. Es gibt neue Brandherde auf der Welt. Der Mittlere Osten hat vor allem Bush und Obama beschäftigt. Trump sieht sich jetzt im Grunde vor allem dem chinesischen Aufstieg ausgesetzt. Das verändert im Grunde die Struktur der Weltpolitik. Trump vollzieht hier etwas nach, was im Grunde schon lange angelegt ist. Aber er setzt natürlich, sonst wäre Trump nicht Trump, noch eins drauf. Verbal an Konfrontation, an Polarisierung. Und da hat er natürlich in vielen Punkten eine völlig neue Sichtweise und auch brachiale Rhetorik in dieses Verhältnis gebracht. Aber er hat nicht in allen Punkten Unrecht. Die Europäer, vor allem die Deutschen, haben in den letzten 20 Jahren auch eine Politik betrieben, die im Grunde sich auf schlechtere Zeiten nicht vorbereitet hat. Die Deutschen haben in manchen Fragen, denken Sie an die Nord Stream 2 Pipeline, im Grunde eine Germany First Politik betrieben, über unsere europäischen Partner, über unsere osteuropäischen Verbündeten.
Also die Ukraine beispielsweise,
die Ukraine, Polen. Die baltischen Staaten, die Polen, die sind alle im Grunde absolut gegen diese Pipeline. Die haben wir aus ökonomischen Interessen durchgesetzt gegen unsere europäischen Partner. Also hier gibt es durchaus Spannungsfelder, wo es viel zu leicht wäre, Trump allein dafür verantwortlich zu machen. Das wurde auch in Berlin und in Brüssel nicht gut gehandhabt.
Bemerkenswert finde ich auch das Verhältnis, das Trump zu Autokraten entwickelt, wie Putin, Kim Jong-un und Erdogan. Bleiben wir mal bei Putin, mit dem er sich ja wohl entgegen aller diplomatischer Gepflogenheiten bei wichtigen Gesprächsterminen allein getroffen hat, nur mit einem russischen Dolmetscher. Wie ist das denn zu bewerten? Das ist doch wirklich singulär.
Ja, sowas gab es noch nie in der amerikanischen Diplomatie oder überhaupt in der Demokratie. Natürlich wird es normalerweise mitprotokolliert, weil natürlich diese Informationen auch für das ganze Kabinett oder für die Geheimdienste oder auch für die Parlamente sehr wichtig sind. Dass Trump das nicht tut und sozusagen eine Sonderbeziehung zu Putin am Wissen seiner eigenen, wichtigsten Berater vorbei unterhält, gibt natürlich zu allerlei Spekulationen Anlass.
Das geschieht ja nicht immer unbedingt zur Freude seiner Partei. Die Republikaner sehen das ja teilweise mit Entsetzen, was da an, ich will nicht sagen Geheimdiplomatie betrieben wird.
Was Trump gelungen ist, und das hatten wir als Politikwissenschaftler nicht wirklich auf der Rechnung, weil wir glauben ja immer, dass Amerika diese Checks and Balances, diese Gewichte und Gegengewichte als zentrales Verfassungsprinzip verankert hat. Aber Trump hat es zum Teil ausgehebelt, indem er die Republikanische Partei übernommen und sich fast völlig hörig gemacht hat. Wenige Ausnahmen gibt es und eine sprechen Sie ganz richtig an, das ist die Russlandpolitik. In der Russlandpolitik haben sich einige Figuren wie John McCain oder jetzt Mitt Romney, beide Präsidentschaftskandidaten schon mal 2008 und 2012, deutlich gegen Trump gestellt und hier folgt ihm die Partei nur sehr eingeschränkt.
Die Weltordnung verändert sich ja gerade, Machtverhältnisse verschieben sich. Wie reagiert Trump auf den globalen Herausforderer China?
Trump hat eigentlich kein wirkliches Verständnis von strategischem Wandel, von groß angelegten Megatrends, die sich in der Politik mittlerweile seit 10, 15 Jahren manifestieren, genau mit den zwei Spielern, die Sie genannt haben, aber vor allem dem Aufsteiger China. Er reduziert im Grunde diesen Konflikt auf das Handelsdefizit, das die Amerikaner im Warenaustausch mit Peking erwirtschaften. Und er macht das im Grunde zum alleinigen Prüfstein der Beziehungen zwischen den beiden Nationen. Und das ist natürlich zu kurz gesprungen, selbst wenn das natürlich auch ein massives Problem ist. Aber das singularisiert im Grunde ein Problemfeld und macht es umso schwieriger, eine konzertierte strategische Antwort der USA, aber auch im Verbund etwa mit den Europäern auf die Chinesen zu formulieren.
Das aktuelle Buch von Stefan Bierling, America First, Donald Trump im Weißen Haus, eine Bilanz, ist bei C.H. Beck vor einigen Wochen erschienen. Die Corona-Krise hat das Modell der Globalisierung vor allem in der Wirtschaft infrage gestellt. Engpässe bei der Lieferung etwa von Medikamenten aus der chinesischen Provinz Wuhan zu Beginn der Krise, ließen schnell den Ruf laut werden, man möge die Lieferketten überdenken, damit man nicht zu abhängig werde von einem Lieferanten. Welche Rückschlüsse haben Ökonomen aus dem bisherigen Krisenverlauf gezogen? Steht das Modell der internationalen Arbeitsteilung nun in Frage? Was bedeutet das für die Exportnation Deutschland? Fragen, auf die Brigitte Scholtes eine Antwort sucht.
Industriepark Höchst in Frankfurt. 1 Million Insulinpens fertigt der Pharmakonzern Sanofi hier am Tag. Steril verschlossene Zylinderampullen werden mit weiteren Komponenten zu den fertigen Insulinpens verbaut. Die Injektionsknöpfe am oberen Ende haben unterschiedliche Farben. So können die Patienten erkennen, welche Art von Insulin sie in der Hand haben. 7.750 Menschen arbeiten hier in Forschung und Entwicklung, in der Produktion als auch in der Verwaltung. Frankfurt Höchst ist der größte integrierte Produktions- und Fertigungsstandort von Sanofi weltweit. Von hier aus werden nicht nur der deutsche Markt, sondern auch weitere 100 Länder weltweit mit Medikamenten versorgt. Man habe zwar einige Engpässe gehabt, sagt Matthias Braun, Geschäftsführer Chemie und Biotechnik von Sanofi Deutschland, aber man sei nicht abhängig von chinesischen Produkten.
Wir haben unsere Lektionen vor Beginn zu Corona gemacht. Wir haben auch dort alle Lehren erfahren, wie schwierig es ist, ein solches Portfolio von Lieferanten aufzubauen. Aber wir hatten aufgrund von Corona als Sanofi, soweit mir das bekannt ist, aus Frankfurt keine Lieferproblematiken.
Denn Sanofi habe sich vor einigen Jahren schon umgestellt. Wirkstoffe, die es nicht selbst herstelle, beziehe man nicht nur von einem Lieferanten, erklärt der Manager.
Wir haben eine, man nennt das Dual Sourcing Policy, also jedes Vorprodukt, jedes kritische Produkt wird von zwei unterschiedlichen Lieferanten und so gut es denn eben geht, aus zwei unterschiedlichen Ländern bezogen, um zum einen große Abhängigkeiten oder auch lokale Abhängigkeiten zu vermeiden.
Denn die Corona-Krise hat die Schwächen der weltweiten Vernetzung aufgezeigt. Einen solchen Schock, der in einem Land, nämlich China, startete und der sich dann schnell global ausbreitete, das sei ein neues Phänomen gewesen, erklärt Holger Görg. Er ist Professor für Außenwirtschaft an der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel und Leiter des Forschungsbereichs Internationale Arbeitsteilung am Institut für Weltwirtschaft.
Da haben wir schon gelernt, wie wichtig es erstmal ist, über globale Wertschöpfungsketten nachzudenken, vielleicht auch nochmal neu darüber nachzudenken, wie wichtig sie überhaupt sind, wie effektiv sie überhaupt sind im Lichte der Krise, wie anfällig sie sind für eben solche Krisen.
12% der weltweiten und 17% der deutschen Wertschöpfung findet über globale Wertschöpfungsketten statt. Deshalb sollten sich die Unternehmen mittel- und langfristig überlegen, wie sie die Robustheit der Lieferkette steigern und wie sie die Risiken von Schocks minimieren könnten. Das sei das Ergebnis einer Studie des IFO-Instituts, sagt Lisandra Flach, Leiterin des dortigen Zentrums für Außenwirtschaft und Professorin für die Ökonomik der Globalisierung an der Ludwig-Maximilians-Universität. Ihre Schlussfolgerungen.
Eine klare Handlungsempfehlung ist eine stärkere Diversifizierung der Lieferkette. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der freie Warenverkehr innerhalb der EU und die Abschaffung der Zölle auf sensible Güter, wie zum Beispiel Arzneien. Und ein weiterer wichtiger Faktor ist Lagerhaltung. Das erfolgreiche Risikomanagement entlang der Lieferkette wird in viele Sektoren auch eine höhere Lagerhaltung verlangen.
Denn nur so könne die Just-in-Time-Produktion aufrechterhalten werden. In der Konsequenz aber dürften auch die Preise für die Produkte steigen. Deutschland habe im Grunde Glück gehabt und so früher auf die Krise reagieren können, ist die Schlussfolgerung von Hans-Werner Sinn, dem früheren Chef des IFO-Instituts, in seinem im Juli erschienenen Buch »Der Corona-Schock«. Da aber beleuchtet er nicht nur die Folgen der Corona-Krise auf die Weltwirtschaft, sondern es ist vor allem Anlass für den streitlustigen Ökonomieprofessor, zu einem Rundumschlag auf die deutsche und europäische Politik auszuholen. Ob Deutschland nur Glück hatte, auch der Staat habe gut agiert, meint Holger Görg vom IFW in Kiel. Er ist überzeugt,
dass der Staat natürlich eine große Rolle spielt, um die wirtschaftlichen Folgen einer solchen Krise aufzufangen. Gerade in den entwickelten Ländern sehen wir ja, dass das durchaus auch mit einigem Erfolg gelungen ist.
Denn vom zügigen Eingreifen des Staates hängt es auch ab, wie schnell sich die Länder wieder erholen, meint der Ökonom. Seien es nun Industrie- oder Schwellen- und Entwicklungsländer.
Das Beispiel der USA ist dann natürlich da, die sehr stark durch die Krise getroffen sind, mit dem es auch nicht so ganz klar ist, wie die Erholung, wie schnell es da gehen kann, weil eben Maßnahmen getroffen wurden oder auch nicht getroffen wurden, die doch sehr, sehr unterschiedlich sind von den Reaktionen in der EU zum Beispiel. Auf der anderen Seite haben sie Schwellenländer wie China, die durchaus stark getroffen wurden, die sich aber sehr schnell wieder erholen, und Entwicklungsländer, gerade in Afrika, die zumindest bis jetzt auf den ersten Blick doch bei weitem nicht so stark betroffen scheinen wie Industrienationen oder wie China zum Beispiel.
Für ein endgültiges Urteil sei es jedoch noch etwas zu früh. Sollte die Pandemie jetzt aber Anlass sein, die bisherige Art des arbeitsteiligen globalen Wirtschaftens zurückzudrehen? Da verweisen die meisten Wissenschaftler auf die Gewinne, die die Globalisierung gebracht habe. So etwa Lisandra Flach vom IFO-Institut.
Die Skepsis, was Globalisierung angeht, ist so hoch wie nie. Ich betrachte mit Sorge, wie Deutschland sich hier zum Thema Protektionismus und Deglobalisierung aufstellen wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass Deutschland stark von der Globalisierung profitiert. Und wenn wir jetzt denken, dass wir die Produktion nach Deutschland zurückholen sollten, muss uns klar sein, dass wir ein Stück Wohlstand aufgeben. In Deutschland hätte eine Renationalisierung und das Zurückholen der Produktion enorme negative Folgen auf die Wirtschaftskraft. Das heißt, wir wären ärmer.
Um wie viel ärmer? Das zeigt der Globalisierungsreport, den das Prognos-Institut alle 2 Jahre im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung erstellt. Pro Kopf der Bevölkerung habe das Bruttoinlandsprodukt vor 2 Jahren bei 32.200 Euro gelegen, rechnet Thomas Rausch vor. Er ist Projektleiter Globale Wirtschaftsdynamik bei der Bertelsmann-Stiftung. Ohne die fortschreitende Globalisierung seit 1990 läge es 1.400 Euro niedriger. Aber nicht nur auf Deutschland würde sich ein Zurückdrehen der weltweiten Arbeitsteilung negativ auswirken, heißt es in einer Untersuchung des Magazins Nature. Das Ausmaß der Reaktionen auf Covid-19 werde negative langfristige Folgen nach sich ziehen. Und das nicht nur in Bezug auf die Gesundheit, sondern auch bei Beschäftigung und Einkommen. Die Armutsraten stiegen jetzt schon, die Sicherheit der Versorgung mit Lebensmitteln sei gefährdet. Da wirke sich die Unterbrechung der Lieferketten schon aus, meinen die Forscher. Es sei auch ein Zeichen, wie eng die ärmsten Haushalte jetzt schon in die Weltwirtschaft eingebunden seien. Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen, das ist die eine Sorge der Ökonomen. Doch sie ist aktuell nur ein Problem von mehreren, sagt Thomas Rausch von der Bertelsmann-Stiftung.
Wir haben die große Befürchtung, dass jetzt die Corona-Krise der Globalisierung einen zweiten Schlag versetzen könnte, indem die Tendenzen wie zum Beispiel die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China, die sich in einem Handelskrieg deutlich zeigen, und der zunehmende Nationalismus noch weiter zunehmen werden, weil eben Staaten in der Corona-Krise tendenziell wieder sich selbst die Nächsten sind und versuchen, durch das Zurückführen von Wertschöpfungsketten wieder unabhängiger zu werden. Aber da muss man ganz klar sagen, mehr Unabhängigkeit von der Welt bedeutet eben auch mehr Abhängigkeit von sich selbst. Und das ist auch nicht in jeder Krisensituation gut.
In der Diskussion um eine Renationalisierung solle man nicht vergessen, dass die Produktion in Europa teurer sei, auch weil man andere Qualitätsstandards einhalten müsse als in Asien, hört man von den Unternehmen. Auf einen anderen Aspekt weist Matthias Braun, Geschäftsführer Chemie und Biotechnik von Sanofi Deutschland, hin.
Das Rückdrehen der Globalisierung würde ich nicht sehen, aber wir werden eine differenzierte Ausprägung sehen von Standortentscheidungen. Und das wird nicht heißen, dass Deutschland dabei immer der Gewinner ist. Das kann durchaus auch eben sein, dass man sich entschließen muss, einen Markt wie Südamerika aus Südamerika zu bedienen.
Wie künftig die globale Arbeitsteilung funktioniert, das seien eben Entscheidungen, die nicht der Staat treffen könne, sagt sagt Holger Görg vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Das sei allein Sache der Unternehmen, die ihre Produkte verkaufen und exportieren und die ihre Zulieferer aussuchten.
Da gibt es keine Rolle für den Staat, um dort einzugreifen und zu sagen, wir müssen Lieferketten umstellen, wir müssen Absatzmärkte nach Deutschland holen oder Zulieferer nach Deutschland holen. Das kann und sollte nicht Aufgabe des Staates sein. Das müssen Unternehmen selbst entscheiden. Und das tun sie auch.
Brigitte Scholtes berichtete über die Lehren aus der Krise für die Wirtschaft. Fazit: Zurückdrehen lässt sich die Globalisierung nicht. Aber sie wird sich vermutlich ändern, zumindest was Politik und Wirtschaft betrifft. Was häufig aus den Augen verloren wird, bei aller Kritik: Globalisierung bedeutet auch Austausch und Bereicherung. Wissenschaft und Kultur sind heute ohne Globalisierung nicht mehr denkbar. Das war's für heute von Aus Kultur und Sozialwissenschaften. Die Musik kam vom Esbjørn Svensson Trio. Nach den Nachrichten geht es hier gleich weiter mit den Jazz Facts. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.